Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Kepler-Salon. Wir sind überwältigt, dass trotz des Festtages der Allerheiligen heute so viele gekommen sind. Herzlich willkommen auch Adolf Holl, er ist aus Villach angereist. Es freut uns sehr, dass Sie die Reise, die lange auf sich genommen haben und hier bei uns heute über das Thema Können Priester fliegen und über die Popheiligen Padre Pio und Madonna zu sprechen. Ich werde Herrn Holl später noch genauer vorstellen. Mein Name ist Elfe Schulz, ich bin heute die Gastgeberin. Ich möchte, da wieder sehr viele neue Gäste da sind, etwas zum Ablauf des Kepler-Salons sagen. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, wird jeder Salon aufgezeichnet, daher die Aufnahmemikros und auch Sie werden gebeten, wenn Sie anschließend Fragen stellen, und das hoffen wir, deswegen sind Sie ja auch gekommen, dass Sie ein Zeichen geben und warten, bis Sie das Mikro bekommen. Sonst versteht und kann man Ihre Fragen nicht hören, auch, also nur die Antworten dann, das wäre schade. Also bitte etwas Geduld und in das Mikro sprechen, es geht nur um die Aufnahme, nicht, dass Sie hier im Raum gehört werden. Ja. Sie können auch, wie im Salon üblich, wenn Sie genügend Raum finden, an die Bar hinausgehen, wenn es zu heiß wird, sich etwas zu trinken zu holen oder vielleicht anderen einen Platz anbieten, und wenn Sie selber mal kurz stehen wollen, die draußen warten, wir sind sicher sehr dankbar dafür. Wir haben Gästebuch dort auf dem kleinen Tisch aufliegen. Wir würden uns sehr freuen über eine Eintragung Ihrerseits. Vorschläge, Anregungen, auch Kritik ist erwünscht. Bitte nützen Sie das. Wie gesagt, alle Kepler-Salon-Abende, auch die vom Vorjahr und natürlich auch die gesamte Serie vom heurigen Jahr können Sie auf www.kepler-salon.at alles kostenlos nachhören. Das ist ein wunderbares Service. Dass dieser Abend heute zustande gekommen ist, verdanken wir einem Mitglied aus dem Advisory Board, Franz Gruber. Dr. Franz Gruber ist Institutsvorstand an der Katholischen Universität Linz, und zwar Professor für Gesellschaftslehre. Institut für Fundamentaltheologie und Dogmatik. Wir danken sehr, dass das geklappt hat, und jetzt möchte ich Herrn Holl vorstellen. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie gekommen sind. Herr Holl ist geboren 1930. Er wurde 1954 zum Priester geweiht. Sein Buch Jesus in schlechter Gesellschaft brachte ihn in Konflikt mit der katholischen Kirche. Dies führte 1976 zur Suspendierung vom Priesteramt. Er lebt heute als Schriftsteller und freier Journalist und Publizist. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Staatspreis für Kulturpublizistik 2003 und den Axel-Corti-Preis 2006. Herr Holl wird jetzt aus seinem Buch zitieren, lesen und erzählen, wie es zu diesem spannenden Thema gekommen ist. Herr Holl, herzlich willkommen und danke und bitte für Ihren Beitrag.
Liebe Damen und Herren, ich muss Ihnen zunächst einmal, bevor ich auf dieses Büchlein, an dem ich gerade schreibe, eingehe, eine traurige Mitteilung machen. Ich stehe seit circa 10 Tagen permanent unter Schock, auch wenn Sie es nicht bemerken sollten. Und zwar habe ich im Internet gelesen, zufällig, ich habe was gesucht, über die Erdgeschichte. Manchmal kommt man ja auf komische Gedanken. Und da ist gestanden, der Herr hat sich das ausgerechnet, dass es bislang 100 Milliarden Menschen gegeben hat. Das ist eine runde Zahl, nicht? Und er hat also auch Zweifel geäußert. Können Sie sich sicher angucken. Das ist ein bisschen eine schlaflose Nacht dann vielleicht. Dass die Frage, ob wir noch 1000 Jahre herumkrabbeln werden oder 5000 Jahre oder vielleicht noch ein bisschen länger oder ein bisschen weniger, je nach der Umweltgeschichte, ne, die 10 Milliarden, 5 Milliarden, kommt wieder ein Komet und so wird die Saurier nicht. Aber jedenfalls war der Schock, ich übertreibe natürlich, Aufmerksamkeit zu fesseln, dass ich mir gedacht habe, was ist denn dann mit dem Gott, wenn es keine Menschen mehr gibt? Die gibt es sicher, ganz sicher, nach den allen wissenschaftlichen Auskünften, gibt es sicher einmal keine Menschen mehr. Die sterben aus. Beziehungsweise der Erdball verglüht oder wie der schwarzes Loch, gehen wir da nicht so gut aus. Das heißt also, die ganze Menschheit ist befristet. Das habe ich schon irgendwie gewusst, aber ich habe es nicht beachtet. Jetzt rufe ich sofort den Dr. Strasser an, unter diesem Eindruck, das ist ein Freund von mir, der ist Philosoph in Graz und schreibt seit 10 Jahren ein religionsphilosophisches Buch nach dem anderen, unter anderem ein besonders liebenswürdiges Buch unter dem Titel Der Gott aller Menschen. Sage zu ihm, pass auf, hast du das berücksichtigt? Wenn es keine Menschen mehr gibt, was ist, machen wir damit gut? Ne? So, wie dem Pfad, können Sie? Ja, sicher. Fällt am sehr Stein. Ne? Also ich darf Ihnen nur sagen, der Herr Dr. Strass und ich bleiben im Gespräch. Das war nur die Sache mit dem Schock. Und der Titel dieses Büchleins, an dem ich jetzt noch schreibe, 80 Seiten sind auf der Welt, aber es kommt sicher erst 2011. Der Titel ist mir eingefallen, weil in einem hervorragenden Buch über die Heiler und Heilerinnen in Ripa Candida, das ist also in der Basilikata, ist ein hervorragender Kulturanthropologe, da steht eben dieser Titel drin, können Priester fliegen, und der hat mir sehr gut gefallen. Ich lese das gleich einmal vor, die ersten 2 Seiten, da kennen Sie sich gleich ein bisschen besser aus. Wenn ich was sehe. Ah, die andere Brille.
Soll ich Ihnen helfen?
Nein, es geht schon. Den habe ich wieder da eingesteckt. Da ist ein Brünn drin. Kardinal Schönborn hat mir erzählt, wir sind sehr gut miteinander, wie der Padre Pio sich vor einer Gruppe von Diplomaten in die Luft erhob, gegen seinen Willen. Ihm sei das irgendwie peinlich gewesen. Wenn das stimmt, dann ist die Rederei vom schlechten Zustand der Religion und ihrer Diener, in die ich gelegentlich eingestimmt habe, eher witzlos. Dann ist Religion so munter wie vor 2000 Jahren, als die Welt voller Götter war, in der Militärdiktatur des römischen Imperiums zur Zeit Christi. Dann wollen und bekommen die Leute ihre Priester, die einen halben Meter über den Boden schweben. In jedem zweiten Taxi Italiens baumelt der Padre Pio vom Rückspiegel. Die Priester im Vatikan können nicht fliegen. Deshalb prüfen sie die Geschichten von Wunderpriestern sehr genau, ehe sie dem Papst einen Akt zur Unterschrift vorlegen, der eine Heiligsprechung betrifft. Padre Pio ist 2002 heiliggesprochen worden. Nicht alle Wunderpriester können fliegen. Dafür sollen manche von ihnen Tote auferweckt und Teufel ausgetrieben haben, wie Jesus Christus. Hauptsache, ein Priester wirkt Wunder. Wenn er das nicht kann, bekommt er ein Problem. So ist es mir ergangen. Und deshalb schreibe ich dieses Buch. Unter den 25.000 approbierten Heiligen der katholischen Kirche gibt es nur einen, der über die Köpfe der Gläubigen aus eigener Kraft hinwegfliegen konnte. Das war Josef von Copertino, gestorben 1603. Vortreffliche Augenzeugen, so Papst Benedikt der 14., berichteten unter Eid von überaus häufigen Levitationen und Flügen dieses ekstatischen Dieners Gottes. In die Physikstunde passt dieser Befund überhaupt nicht. Eine andere Geschichte, die ich von Kardinal Schönborn habe, spielt vor dem Beichtstuhl des Padre Pio. In der Warteschlange stand ein Mann mit chronischem Schluckauf. Dann war Schluss mit dem Beichten, weil Padre Pio müde war. Er ging die Warteschlange entlang, blieb vor dem Patienten mit dem Schluckauf stehen und gab ihm eine kräftige Ohrfeige. Der Mann war auf Dauer geheilt. Eine weitere Geschichte von Padre Pio erzählte mir vor Jahren der ehemalige Sekretär des Prager Erzbischofs Tomaschek, gestorben, mit seinem Mitbruder Karol Wojtyła aus Krakau hatte Tomaschek 1963 Padre Pio besucht während einer Sitzungspause des Zweiten Vatikanischen Konzils. In 15 Jahren wirst du Papst sein, habe Padre Pio zu Wojtyła gesagt, und ich sehe Blut. Johannes Paul II. Wurde im Mai 1981 während einer Generalaudienz auf dem Petersplatz durch Pistolenschüsse lebensgefährlich verletzt. Blut ist immer gut für die Heiligkeit. Das ist die ersten zwei Seiten, kriegst ungefähr das Gefühl, wie ich das mache, auf meine Art und Weise. Dann lese ich Ihnen jetzt noch ein bisschen was vor über den Padre Pio, wie der geworden ist, was er war. Dann schauen wir, ob wir noch Zeit haben für die Madonna. Das hoffe ich aber schon. Die Umwandlung der Person, des Padre Pio, geschah über Jahre hinweg. Als Bauernkind aufgewachsen in einem Landstädtchen Kampaniens nahe bei Benevent mit vier Geschwistern. Fromme und liebenswerte Eltern, tägliches Rosenkranzgebet, dreijährige Elementarschule nach der Arbeit auf den Feldern. Zwischendurch musste der Vater als Tagelöhner nach Amerika, wie damals viele Italiener aus dem Mezzogiorno. Mit seinen Altersgenossen darf der Knabe am Altar dienen. Sein Wunsch, Geistlicher bei den Kapuzinern zu werden, erwacht früh und wird von den Eltern gebilligt und unterstützt durch Finanzierung von Lateinstunden. Eintritt bei den Kapuzinern im Alter von 15 Jahren, Einkleidung in den braunen Habit des Ordens, Namensänderung. Aus Francesco Forgione wird Pio für immer. Aber die Kutte macht nicht den Mönch. Während der 8 Jahre bis zur Priesterweihe muss Pio ein rigoroses Programm sadistischer Pädagogik absolvieren. Er wird krank. Chronische Bronchitis, Fieberattacken, Brechreiz. Die Oberen schicken ihn zur Erholung nach Hause. Kaum ist er wieder im Kloster, geht es ihm schlecht. Etliche Kollegen während des Theologiestudiums kehren bald ins zivile Leben zurück. Pio bleibt, lernt, seine Leiden zu lieben. Kurz nach seiner Priesterweihe bemerkt Pio schmerzende Stellen an seinen Händen, ähnlich den Nagelwunden des Gekreuzigten. Sie verschwinden wieder. Definitiv stigmatisiert wird Pio im September 1918 mit 31 Jahren. Damit ist seine Wiedergeburt beendet. Die Zerstückelung der Person ist altes, schamanisches Erbe. Kein Kinderspiel, sondern ein qualvoller Prozess, der im Fall des Padre Pio 15 Jahre dauerte. Während dieser Zeit taucht in Briefwechseln und Augenzeugenberichten der Name des Novizenmeisters Padre Tommaso auf, der die Methoden der Abtötung lebenslustiger Vorlieben beherrschte. Die Neulinge im Kloster, die ihm anvertraut waren, hatten nichts zu lachen. Geweckt wurden sie eine halbe Stunde nach Mitternacht zum Frühgebet, das bis 3 Uhr dauerte. Nach kurzer Bettruhe ab 5 Uhr weiteres Psalmodieren, gefolgt von Litanei, Meditationen und 2 Messen. Zum Frühstück Brotsuppe, dann Unterricht und Studium, zum Mittag Brot und Gemüse, dann musste nach einer kurzen Siesta die Latrine geputzt werden, abermaliger Unterricht von Padre Tommaso, hernach Sprecherlaubnis während der Rekreation im Garten, Rosenkranzgebet, frugales Abendessen, letzter Unterricht, Nachtgebet, Schlafenszeit um 21 Uhr. Zur Abtötung gehörte die eigenhändige Züchtigung, auf Lateinisch Disciplina, des nackten Rückens mit einer Kette, 3-mal in der Woche, unter den Augen Tommasos. Auch während der Mahlzeit befahl Tommaso, ohne Angabe von Gründen, gelegentlich eine Züchtigung in der Ecke des Refektoriums bis zum Abwinken. Mit Pio durfte Tommaso zufrieden sein. Gelegentlich musste er ihm befehlen, mehr Nahrung zu sich zu nehmen, als er bereit war zu essen. Pios einziges Problem, die Revolte seines Körpers gegen das engelgleiche Leben, konnte auch Tommaso nicht aus der Welt schaffen. Die dauerhafte Kennzeichnung seiner Person mit den Wunden des gekreuzigten Christus erlebte Padre Pio während 2er Entraffungen. Eine geheimnisvolle Persönlichkeit, auf Italienisch Misterioso Personaggio, habe mit einem scharfen Instrument seine inneren Organe verletzt und ihm sodann die Wunden an Händen und Füßen beigebracht. Seitdem bin ich nie schmerzfrei gewesen, schrieb Padre Pio an seinen Vorgesetzten. Weltanschaulich genommen klingt das nicht besonders ermutigend und erinnert an die buddhistische Einsicht, dass Leben gleich Leiden sei. Im Jahrhundert 2er Weltkriege stand Padre Pio als Schmerzensmann am Altar. Befehl von oben. Der Lebenskraft des Padre Pio hat seine Rolle als Stigmatisierter kaum geschadet. Die New York Times beschrieb den 60-Jährigen als jovial, zur Korpulenz neigend und durchaus rüstig. Zurzeit gilt San Giovanni Rotondo in Apulien als attraktivster Wallfahrtsort Europas mit 7 Millionen Besuchern im Jahr. Jetzt den Jean-Baptiste Vianney lasse ich aus, weil ich soll nur eine halbe Stunde brauchen. Also den Vianney haben Sie vielleicht schon gehört, Pfarrer von Ars, Papst, Vorbild für Christen, ein Leckerbissen für mich gewesen, muss ich aber unterschlagen, weil ich sonst nicht fertig werde. Hingegen darf ich noch ein kleines Stückchen vorlesen von Seite wenn ich das richtig alles habe, 13 bis 15 habe ich eh schon. Aha. Dann kommt doch wohl schon bald, 65, da habe ich noch was. Glaub, da habe ich noch was. Das habe ich eh schon gelesen. Dann kommt vielleicht doch schon die Madonna. Ich habe nämlich mir was ausgesucht, aber jetzt in der Geschwindigkeit finde ich es nicht. Das war, dass der Vianney und der Padre Pio miteinander die derzeit populärsten, wundertätigen Priester sind, die die römisch-katholische Kirche aufzuweisen hat. Und zwar haben sie beide, das sage ich jetzt aus dem Kopf vielleicht, haben sie beide nicht fliegen können. Damit habe ich vielleicht ein bisschen das Thema verfehlt. Der Padre Pio hat nur diese Sache mit der Levitation zustande gebracht, gegen seinen Willen mehr oder weniger. Aber beide haben die Lebenszeit, hätte ich fast gesagt, im Beichtstuhl verbracht. Und das, was ich vorlesen wollte, kann ich jetzt ein bisschen auswendig sagen. Das heißt, sie hatten ein ziemliches Sitzfleisch nötig. Also der Vianney ist gesessen, glaube ich, von 3 in der Früh bis um 8 auf die Nacht, hat sich ernährt von Erdäpfeln und wurde vom Teufel gequält. Das sind eine saftige Stellen, aber die muss ich leider auf den Schlag. Sehr, sehr schöne Sache. Aber ich habe dann, das, was ich jetzt nicht gefunden habe, habe ich einen kleinen Seitenblick geworfen auf den Herrn und Heiland Jesus Christus mit der Frage seiner Wunderkraft. Und da bin ich auf eine, wirklich, die kann jeder nachlesen. Wenn man ein bisschen Griechisch kennt, dann wird es noch interessanter. Also es geht folgendermaßen. Eine seiner Wunderheilungen passiert so, ich weiß es nicht auswendig, in welchem Evangelium, aber das ist bitte nachzulesen, dass Jesus, das weiß ich jetzt nicht, was es für ein Kranker war, jedenfalls hat er den Menschen geheilt, indem er das griechische Vokabel, da muss man dann wirklich genau sein, Herr Schriftsteller, heißt heftiges Aus- und Einatmen. Wenn ich es früh gelesen hätte, hätte ich es gewusst, wie es auf Griechisch heißt. Und das ist eine Hyperventilation auf Deutsch gesagt. Auf Deutsch gesagt, ja. Hyperventilation. Also das ist so ein ganz ein versteckter Hinweis, weil ich auch herausgefunden habe, dass es zur Zeit Christi im Mittelmeerraum Handbücher fürs Zaubern geben hat. Und dass unter diesen Zaubereienanweisungen auch dieses heftige Hyperventilieren genannt war. Und ich habe mich auch kundig gemacht, was Zaubern damals bedeutet hat. Nämlich nicht in dem Sinne von Varieté, sondern du solltest als Zaubermeister, als Magier oder als Zauberin, Frauen waren das auch, die haben ja ihre Dienste am Markt angeboten vor 2000 Jahren. Das ist ja gegangen. Liebeszauber vielleicht, möchtest du einen Liebeszauber haben, kostet 3 Schilling und dann werden wir schauen, nicht? Und der Witz bestand darin, dass diese Menschen eine Kompetenz für sich in Anspruch nahmen, mitunter zurecht, mit anderen nicht zurecht, man hat mal irgendwas falsch gemacht und hat es nicht geglaubt, dass sie durch ihre theurgischen Maßnahmen die höheren Gewalten dazu veranlassen, das Wunder zu wirken. Nicht er hat das Wunder gewirkt oder sie, nach damaliger Auffassung, sondern Wunder gewirkt hat natürlich da weiß nicht wer, der Herkules oder der Fitzli Putzli, wer immer auch, nicht? Die Welt war ja voll Götter damals. eine Welt voll von Göttern und Mächten und Gewalten hinter und vor, Gurde und Bäse, sodass du auch schwarzmagische Sachen machen konntest, wenn du dann noch Leine stechen und manchmal ist es gegangen, manchmal nicht. Aber der Witz war immer, dass der Mediator, also der Zauberer, dass der halt in der Lage war, die wunderwirkende göttliche Kraft zu aktivieren. Und so habe ich mir irgendwann einmal im Laufe meines Lebens habe ich mir eingestanden, ich persönlich, dass ich habe zaubern können wollen. Zaubern. Das ist nämlich in Kirchberg ob der Donau passiert. Das muss ich Ihnen jetzt schon noch sagen. Haben wir noch eine Sekunde Zeit?
Ja.
Da war ich nämlich Kinderland verschickt, das ist eine längere Geschichte, lasse ich aus. War ich beim Huf- und Wagenschmied Leopold Jungwirt in Kirchberg, heute ob der Donau, früher an der Donau. Und dort habe ich 3 Monate gelebt und ein sehr lieber, gütiger Pfarrer, der Pfarrer Panholzer, der ist aus Eins, aber ist schon gestorben, ich habe noch lange mit ihm korrespondiert. Ein gütiger Priester war der. Und hat gesehen, ich habe Harnweh und Fad ist mir. Also hat mir Bücher geborgt, hat mir ein bisschen mitfiedeln lassen, Kirchenchor. Und hat mich eines Tages gefragt, ob ich will ministrieren. Na, selbstverständlich, habe ich gesagt, dass die Zeit vergeht. Weil ich war nicht besonders religiös aufgewachsen. Und kaum habe ich den Kittel angezogen, den roten, und das Confitio auswendig gelernt, das Lateinische, und das Messbügel von links nach rechts und von rechts nach links da und die Kandeln und so, war ich an der Angel. Ich schwöre Ihnen das. Es hat mich einfach bezaubert. Ich habe manchmal so Fantasien gehabt von der Seelenwanderung. Also wenn es eine gibt, dann bin ich sicher ein Buberl gewesen im alten Ägypten und habe diesen Zeremonien zugeschaut, diesen Weihrauch und so. Ich will das auch. Ich will auch können. Und was will ich können? Der Priester verneigt sich, er legt sich auf dem Altar mit den Unterarmen, damals, ne? Und flüstert was. Auf Lateinisch. Oh Christi, Gott. Daraus ist möglicherweise Hokus Pokus geworden, nicht entstellt. In England. Die Sache muss man dann genau nachgehen. Und der Witz war, dass ich das ja beobachten konnte, dass ich zuerst läuten muss, dann muss ich in die Mitten gehen, hinauf, niederknien, das Messgewand nehmen und aufpassen. Und wenn er fertig ist mit seinen Hokus Pokus, dann ist die Hostie da gewesen. Wunder, das Wunder aller Wunder. Verstehen Sie, was ich meine? Also in der Mentalität eines Kindes, der noch gar nicht weiß, was gespürt wird. Aber das, wie soll ich denn sagen, das Nachmachen, wie sagt man da auf Lateinisch, das Nachfolgen, Nachfolge Christi, nicht Imitatio. So ich auch so das können. So tät ich sagen. Das heißt also, diese Zauberkraft, dass man, wenn ich es jetzt philosophisch mit dem Ernst Bloch formuliere, würde ich sagen, die Durchkreuzung schlechter Verhältnisse, das ist für mich das Wunder, die Durchkreuzung schlechter Verhältnisse. Also, wenn das Leben nicht so ist, wie man es eigentlich gern hält, dann passiert gelegentlich, sehr selten, so etwas wie ein Wunder, und das ist für mich der Freudenstoff, das ist was Schönes. Nicht eine unangenehme Überraschung, also war sicher Krebs oder irgend sowas, sondern eine Freude. Na, das gibt's ja nicht. Wirklich. Haupttreffer zum Beispiel, nicht? Das schwankt so zwischen Statistik und Zufall. Man sagt nicht mehr Wunder dazu, weil der Himmelfahrt hat nichts zu tun damit. Aber der Witz ist, dass die schlechte Wirklichkeit, wenn sie so ist, wie sie ist, manchmal durchkreuzt wird. Und ich habe das mir herausgesucht von der Ärztekommission von Lourdes. Ja, gibt es auch eine, möglichst unabhängig. Die müssen wirklich genaue Röntgenaufnahmen haben von einem ordentlichen, so einem richtigen Knochenkrebs im Endstadium. und dann geht die Patientin oder Patient in die Quelle hinein und es macht einen Schnäuzer und sie kommt heraus und das ist alles weg. Röntgenaufnahme. Dann sagen die erste Remission. Da kommt man ja irgendwie ein bisschen in Verlegenheit. Und die Chance, dass sie so einen Knochenkrebs wegbringen in Lourdes, besteht laut Statistik der Kommission 1 zu 40.000. Und ich sage drauf, besser wie gar nichts. Madonna gnadenlos. Also, dass der Padre Pio ein Popheiliger ist, ich glaube, das habe ich zwischendurch klar gemacht. Und jetzt kommt die Madonna gnadenlos. Seite 32, wo wird das schon wieder? Aha, wer erfuhren? Das wird ein Durcheinander. Mein Gott. Ja, helfen Sie mir. 32, das ist ja, da ist drunter. Da wird es sein. Es fliegen alle Papierl weg. So, 32.
Da ist 59, also da muss
man. 59. Also haben wir 32, dann kommt die Madonna dran. Die ist ja versprochen. Das wird alles vollkommen durcheinander sein. So, 32 kommt gleich. Ich darf darauf aufmerksam machen, während ich noch blättere, dass die Madonna mittlerweile schon ein bisschen wieder veraltet ist, was ich da mache. Denn wer ist schon in den Startlöchern? In Wien am 11. Lady
Gaga.
Gnadenlos. Madonna gnadenlos. Der Unterschied zwischen Padre Pio und der Popsängerin Madonna. Sie wirkt keine Wunder. Obwohl sie verehrt wird wie eine Art Göttin. Was ist hier schiefgelaufen? Vielleicht liegt es an der Qualität der Bilder von Madonna, die im Umlauf sind. Die echte Madonna sei vom Evangelisten Lukas porträtiert worden, wird erzählt. Das ist schwer zu toppen. Vom Padre Pio weiß in Italien jedes Kind, dass er Wunder wirken kann, auch nach seinem Tod. Das macht ihn zum Popheiligen. Pio-Statuen in allen möglichen Größen sind ein billiger Massenartikel. Sie repräsentieren ein Kraftfeld, das ins Wohnzimmer oder auf den Dorfplatz geholt werden kann. Ob es sich dabei um Kitsch oder Kunst handelt, interessiert nur die Sachverständigen. Madonna hingegen eroberte als Künstlerin die Welt. Sie spielte eine stigmatisierte in Like a Prayer, wurde intim mit einer zum Leben erwachten schwarzen Heiligenfigur, tanzte in einem seidenen Unterrock vor einem Feld brennender Kerzen. Ein anderes Mal trank sie mit Lockenwicklern auf dem Kopf artig ein Süppchen. Ihre anstrengende und erfolgreiche Karriere verdankt sich rastloser Disziplin im gnadenlosen Showbusiness und der Kompetenz, so oft es nur geht, ihre Rollen zu wechseln. Warum sollte sie nicht ein paar Wunder wirken können? Schließlich hat ihr Künstlername etwas heidnisch-katholisches in die Diskos transportiert, irgendwie göttinnenhaft. Zur Vollständigkeit einer Göttin gehört das Wunderwirken. Wenn schon, denn schon. Im Fall der Pallas Athene beispielsweise hat es 1000 Jahre lang tadellos funktioniert. Auf der Akropolis Athens, wo das Standbild der kriegerischen Jungfrau gehütet wurde, die aus dem Kopf Gottvaters entsprungen war und seitdem immer wieder überraschend ins Geschehen eingriff, gelegentlich mit Blitzen oder durch Ablenkung feindlicher Pfeile im Schlachtengetümmel. Die Ursprünge der Athener und ihrer Schwestern, der Kornmädchen und Erdmütter im vorchristlichen Mittelmeerraum, verliert sich im Dunkel der Frühgeschichte. Zu besichtigen sind die Ahnfrauen Madonnas, vornehmlich in Museen. Als ägyptische Vajet mit einem Geierkopf, als Artemis von Ephesus mit den vielen Brüsten. Lebendig geblieben ist die Gottesmutter Maria in Lourdes, Fatima und 100 weiteren Gnadenorden, wo sich die Kranken einfinden, denen kein Arzt mehr helfen kann. Nach Lourdes wurde Madonna noch nie eingeladen. Ist sie womöglich ein Falsifikat? Das nun auch wieder nicht. Sie kann schließlich zaubern. Genauer gesagt, verzaubern, fesseln, begeistern. Wie sie das macht, grenzt an ein Wunder. So gesehen scheint die Vorstellung von der einen oder anderen Spontanheilung während eines Madonna-Konzerts gar nicht so abwegig. Allerdings müsste sich der Star entschließen, als Exorzistin bzw. als Gesundbeterin aufzutreten. Ein naheliegender Gedanke. Die Gesangskultur Madonnas verweist in direkter Genealogie über Rock, Jazz auf die andächtigen Spirituals der schwarzen Sklaven Nordamerikas, denen Gott Sohn den Blues geschenkt hatte und Gott Heiliger Geist das Pfingstgeschrei. Mittlerweile sind die Pfingstgemeinden in vierstelliger Millionenhöhe über die ganze Welt verbreitet, mit Handauflegen gegen Krankheiten des Leibes und der Seele. Und auch die Popmusik hat aus New Orleans und Harlem längst ihren globalen Siegeszug angetreten. Die göttliche Vorsehung könnte zufrieden sein. Ärgerlich bleibt nur, dass Madonna lediglich angebetet wird, aber nicht voll der Gnade ist. Wie die Jungfrau Maria, Madonnas Namenspatronin. Und Madonna kann überhaupt nichts dafür. Die Wunschenergien, die sie bedient, sind offensichtlich zu schwach, um wenigstens einen Knochenkrebs zum Verschwinden zu bringen. Wie beispielsweise im Dezember 1976. Als die damals 12-jährige Delizia Cirolli auf einmal wieder laufen konnte, nach der Rückkehr aus Lourdes. Laut Auskunft der medizinischen Kommission, die das Wunder dokumentierte, beträgt die Wunderquote der allerseligsten Jungfrau im 100-jährigen Schnitt, habe ich eh schon gesagt, 1 zu 40.000. Das ist zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Wie stehen wir mit der Zeit?
Ja, 7:55.
Gott recht.
Gott recht, ja. Also Magie und Religion, ja, da ist ja fast kein Unterschied mehr, oder? Habe ich das so richtig verstanden? Ganz.
101.
Okay.
101. Weil wir sind ja hier in einem katholischen Lande, noch katholischen Lande. Die Zeichen stehen bisher auf Verfall, das wissen wir eh schon. Aber dieses katholische Land glaubt nicht an 100.000 verschiedene Götter und Geister und solche Sachen, die es zum Magie machen brauchst, sondern an den einen Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, und der ist einfach so definiert im Glaubensbekenntnis, dass es etwas Höheres zu denken nicht möglich ist. Allgütig, allweise, ewig, alles was du willst. Nicht? Das heißt also, zwischen einem ganzen Zoo von Gottheiten, wie im Mittelmeerraum vor 2000 Jahren, hast du jetzt nur mehr, naja, jetzt muss ich mir ein bisschen ins Wort fallen, denn wenn du nach Spanien fährst, stehen in einer Kirchenkleid drei Marien drin, ne? Verschiedene. Und alle müssen was machen, wenn sie nichts machen, werden sie in den Keller getan. Also dadurch wird im Katholischen die Sache, diese Absolutheit des einen Gottes, immer wieder so ein bisschen überlistet. Aber der Unterschied zwischen uns und Kalabrien, beziehungsweise den alten Ägypten oder Indien jetzt, ist, dass eine oberste Instanz bei uns sozusagen im Hirn ist, eingebrannt ist, anerzogen worden ist, sodass eigentlich der Gott, also der Einzige, unbeschreiblich viel zu tun haben muss, um ein Wunder zu wirken. Während bei der Magie verteilt sich das. Du gehst einmal zum, hätte ich fast gesagt, zum Judas Thaddäus und so, dadurch wird es durchkreuzt. Aber insofern muss man als Religionswissenschaftler sagen, ein bisschen aufpassen muss man schon.
Okay, gut. Also, bitte, Ihre Fragen? Nur Mut. Mikros warten schon, die zwei Damen.
Wie lange kommen wir in der Zeit?
Ja, bis 9 Uhr.
Das ist angenehm. Ja, okay. Das ist ja wunderbar.
Die erste Frage 50 Minuten. Haben wir schon. Bitte sehr.
Guten Abend.
Bitte ordentlich zum Mund halten.
1, 2, 3.
Na, das genügt schon.
Gut. Also ich zitiere nur Max Planck. Und der sagt Folgendes. Hinter der Kraft, die die Welt zusammenhält, steckt ein intelligenter Geist.
Ja, das ist, darf ich gleich reden?
Bitte, ja.
Die Physik. Jetzt kommt die Physik. Die habe ich, dieses Kapitel kommt als nächstes dran, aber ich habe schon ein bisschen mich befasst mit der Sache und mit einem Freund und Kollegen, ein Mathematiker, ich kann es ja gleich sagen, der heißt Rosinitsch und war Sektionschef unter der Firnberg und will eigentlich ein Kosmologiebuch schreiben, aber er kommt und kommt nicht dazu, aber ich mache mit ihm Korrespondenz und zwar zum Beispiel über den Big Bang, ob der stimmt oder nicht. Also ob die Welt physikalisch gesehen einen Urknall hatte oder nicht, oder ob es 500 verschiedene Universen gibt. Das sind so Sachen, die mich eigentlich amüsieren, weil sie zum Großteil spekulativ sind. Dafür habe ich einen Handel. Wenn's mir ein bisschen was erzählen, was auch ganz gescheit ist, nämlich so über Strings, nicht, und solche schwarze Löcher, dann sage ich, wo ist die Empirie? Wo ist die erfahrungswissenschaftliche Grundlegung? Das heißt also, nach meiner Wahrnehmung, aber da muss ich das Kapitelchen erst fertig machen, sind die Physiker, vor allem also die Astrophysiker, die also mit den Makrozusammenhängen arbeiten, mittlerweile mit teuerster Hochtechnologie ausgestattete Theologen. Das dürfen Sie da ruhig nach Hause nehmen. Schauen Sie einmal im Fernsehen an, es war unlängst der Film über das CERN, das da in der Schweiz. Ne? Wenn Sie sich das anschauen, und es ist bislang nichts rausgekommen, wovon der Passant, die Passantin irgendwas hat, ob es was gibt oder nicht, da haben wir merkwürdigste Verhältnisse und besonders interessiert mich natürlich der mit der kurzen Geschichte der Zeit, der ist für mich, also so wie ich hier ein bisschen frech bin, ein Pop-Physiker. Das heißt also, er ist so populär geworden mit dem Birchl, 75 Übersetzungen und Millionen Auflagen. Die Leute verstehen sicher nicht, was lesen, aber das macht nichts. Sie glauben, sie haben verstanden. Und in Wirklichkeit hat mir ein anderer Physiker, nicht der, den Sie zitieren, sondern ein gewisser Hans-Peter Dürr, mit dem dürfte ich sprechen einmal, der hat gesagt, von der Quantentheorie heute er, das ist jetzt vor 15 Jahren her gewesen, ich glaube, er lebt noch, der Hans-Peter Dürr. Lebt noch, gell? Ja. Der hat zu mir gesagt, also er schätzt ungefähr 15 Leute, die Quantentheorie verstehen auf der Welt, nicht? Aber natürlich in der Volkshochschule verstehen sie es alle, ne?
Wir haben wieder eine Frage, bitte sehr.
Ja, könnten Sie was sagen zum Intelligent Design?
Ja, gerne.
Nicht die üble Bewegung in den USA, sondern
ja, diese die Sache. das hat also der Herr Kardinal Schönborn, hat sie eigentlich die Finger verbrannt, in meiner bescheidenen Wahrnehmung, aber er hat es genossen. Er ist um die Welt herum, überall durch den Kakao gezogen worden, unter anderem auch vom damaligen Chef der Vatikanischen Sternwarte, hat er das wirklich schön, klar und deutlich zu wissen gegeben, dass er einen Plätzchen gerät hat, aber der ist dann sofort in Pension geschickt worden, der Direktor, ne? Nicht der Schönborn. Schauen Sie, es ist so, in dem Moment, wo du Design sagst, nicht Disenio, dann hast du etwas Künstlerisches im Auge, solltest du haben, nicht? Da hat mir ich gedacht, wie ich das erste Mal gelesen habe, jeder zertretene Regenwurm genügt zur Widerlegung dieses Konstrukts. Ich rede gar nicht von Auschwitz. Das heißt also, da stimmt etwas sehr nicht in dieser ganzen Design. Er hat schlau umschifft das Böse. Das ist eine schlechte Theologie, sonst gar nichts. Kurze Antwort.
Bitte, nur Mut, meine Damen und Herren. Eine Frage persönlich. Brauchen wir Menschen Heilige, die wir anrufen? Den heiligen Antonius zum Beispiel, das, wenn man Sachen verlegt, der hilft schon ab und zu, kommt mir vor. Also das, und da gibt es ja, weiß nicht, wie viele Heilige verehrt werden in jeder Tag. Feiern wir einen Heiligen. Warum brauchen Menschen das?
Ich muss ein Geständnis, jetzt muss ich schon noch ein Geständnis machen. Mir ist unter dem Schreiben eigentlich die Arroganz aufgefallen im Geistesleben. Die Arroganz, die ständig wirksame Arroganz der FAZ-Fötons oder was denn ich, auch der hochmögenden Professoren, der Physikprofessoren, Theologen, da ist eine gewisse Arroganz am Werk. Und zwar ist es die Arroganz der Definitionshoheit. Wenn es das hast, das dauert manchmal 200-300 Jahre, nicht also bis, sagen wir grob gesprochen, 1450 herum, hat die Kirche die Definitionshoheit gehabt. Und wenn du gegen sie aufgetreten bist und gesagt hast, das stimmt was nicht, der Moses kann unmöglich die 5 Bücher Moses geschrieben haben, so wie der Baruch Spinoza, hast das irgendwie nicht leicht gehabt. Vorsichtig ausgedrückt. Dann haben sich diese Philosophen, zum Teil natürlich rüde behandelte Philosophen, hat man damals gesagt, haben sich zusammengerottet und haben dann alles Mögliche unternommen und haben schließlich und endlich es zusammengebracht, das wissen Sie ja alles in der Mittelschule, Aufklärung. Und die Kirchen, also auch die evangelisch mittlerweile, die haben dann mit der Zeit die Definitionshoheit verloren. Also jetzt sind wir in der technisch-wissenschaftlich-kapitalistischen Welt, glaube ich, nichts Unbekanntes zu sagen, und da gilt nur das, was beweisbar ist. Die Leute rennen aber immer nur noch Maria Zöll. Die Leute, sage ich halt. Nicht alle, aber immerhin. 7 Millionen, habe ich gesagt, beim Padre Pio. Die wollen alle ein Wunder haben natürlich, aber sie kriegen natürlich nicht alle eins. Aber sie rennen hin. Und was kaufen sie dort? Sie kaufen dort einen grauenhaften Kitsch. In den gebildeten Augen. In meinen Augen, nicht, ich bin ja auch schon gebildet worden, also ich muss den Mozart schätzen und den Beethoven und den Leonardo da Vinci, das ist anständige Musik, ordentliche Musik und nicht da so ein Gondel zum Beispiel, nicht aus Venedig mit einem Mantel drin. Das gehört sich nicht für den Herrn Doktor zum Beispiel. Und mir ist das schon langsam, diese unausgesprochene Arroganz, der ruling class ist, nicht der kehre Eigen wieder zu, die ist diesem aufgefallen. Das heißt also, wenn es mit der Religion, mit meinem Fachgebiet sozusagen, nicht, was ist denn das Religion? Na, zuerst einmal ist Religion das, was die Leute gern haben. In Indien haben sie es gern und in Kalabrien haben sie es gern und in Mariazö haben sie es gern. Da gehen sie hin und beten und singen, die Gravodinnen aus dem Burgenland mit ihren Kopftücheln, wenn es noch gibt, singen sie traurige Lieder, 20 Strophen. Ich habe das alles gehört, nicht? Und brauchen es. Sie brauchen es. Warum? Das ist wieder ein anderes Kapitel. Und sind kitschig. Und sind gar nicht so gehorsam gegenüber denen Pfarrern. Die denken sich schon ihr Teil. Die wissen schon, dass sie in Wirklichkeit sterben müssen. Und dass die Frage, ob sie da auf ihren siebten Wolken landen, ob das wahr ist oder nicht, darüber denken die Leute durchaus nach. Aber wenn sie in die Kirchen gingen, also das wissen sie alles.
Wir haben wieder eine Frage, bitte sehr.
Bitte Ihre Gedanken zum Bösen.
Bitte?
Dorthin. Bitte Ihre Gedanken zum Bösen.
Also lauter leichte Fragen. Ich möchte eine persönliche Bemerkung machen. Ich habe als Priester Jahre, alle 150 Psalmen der jüdischen Bibel auf Lateinisch flüstern müssen in einer Woche. Das war das Brevier. Und hängen geblieben davon, von diesem lateinischen Psalm, ist ganz wenig. Aber für mich ist das merkwürdig, weil das muss offenbar mit meiner Person was zu tun haben. Ich habe einen lateinischen Vers einfach mir immer gemerkt, und ich kann ihn heute auswendig sagen, Noli emulari malignantibus, neque celavaris facientibus iniquitatem. Ich sag's gleich. Ereifere dich nicht der Bösen wegen und zürne nicht den Missetätern. Und daher bin ich nicht Jelinek. Und auch nicht der Heldenblass-Autor, der
Thomas Bernhard.
Bin ich nicht. Das ist keine sehr theologische oder philosophische Antwort. Jetzt muss ich mir ein bisschen dann anstrengen, dass ich das also auch verallgemeinerbar formuliere. Es gibt seit circa 2500 Jahren das sogenannte Theodizee-Problem. Ja? Das heißt, also auf Deutsch gesagt, der Regenwurm oder Auschwitz, was immer. Das Böse und der gute Gott. Wie vertragt sich das? Und eins kann ich erschweren, wirklich, da gehe ich jede Wette ein, das Problem ist bis heute nicht gelöst. So. Viele Bibliotheken, aber wenn du den Katecheten fragst, da zählt er das schon irgendwas, nicht? Das muss er ja machen, aber er kann es nicht. Es geht nicht. Nach 200.000 Jahren geht es nicht. Das heißt also, da muss etwas nicht stimmen. Und die Problematik wird sich in dem Moment reduzieren, wenn sie sich mit der Menschwerdung Gottes anfreunden können. Ich sage nicht Glauben. Das Wort Glauben ist für mich angepatzt durch die Faschisten. Das haben unterbrochen gesagt, wir sollen das glauben, nicht? Und dann haben wir gewusst, was rauskommt. Also nicht Glauben in diesem pathetischen Sinn. Wenn sie dieser Idee, diesem Angebot, diesem Komplex, dass Gott, ein sehr starker Gottesbegriff, der jüdische, wenn dieser Gottesbegriff sich jetzt, der Begriff selber, so verändert, dass gerade der Supergott Mensch wird, und zwar nicht nicht nur in einem bestimmten historischen Moment, sondern von Ewigkeit her schon will Mensch werden. Dann sind sie intellektuell, sind sie aus dem Schneider. Weil dann ist der Gott Nummer zwei, der Gottsohn oder Gottmensch oder wie sie immer sagen dazu, ist der dann selber unter das Leiden hineingedrückt und kann dann so auftreten wie Mensch, und du kannst aber seine Menschlichkeiten kannst du gleichzeitig als Göttlichkeiten aufschreiben, also zuschreiben. Das ist für mich eigentlich die intelligenteste Form. Aber ich dränge sie natürlich niemandem auf. Nur habe ich lang darüber nachdenkt, also zumindest glaube ich, damit kann man sich einigermaßen weiterwurschteln, sagen wir mal so. Mit dem Bösen. Und was mich besonders berührt, persönlich auch, wieder nicht jünger, das ist eine Stelle in dem Lied, in dem Dies Irae, wo ich sozusagen die Vertonung von Mozart im Ohr habe. Das Dies Irae ist im Requiem. Und im Mozart-Requiem habe ich sehr gern, das werden Sie wahrscheinlich selber verstehen, dass das eine schöne Musik ist. Und da ist sozusagen eine Passage in dem Mozart-Requiem, wo der zerknirschte Ich-Erzähler schon das Gefühl hat, jetzt wird ziemlich grauslich, der Gott schaut ihm schon ziemlich streng an und sagt, hol, vortreten und so irgendwas, nicht? Und dann sagt der Ich-Erzähler in Dies Irae, recordare Jesu Pie, denk doch dran, erinnere dich. Das ist eine wunderschöne Stelle, recordare Jesu Pie, quod zum causa tue wir, dass ich die Ursache deiner Wege gewesen. Ich, er sagt ich interessanterweise. Nicht wir, sondern ich. Also als Individuum sagt er, du sollst bitte dich daran erinnern, das sagt er zum Jesus, aber er sagt natürlich auch gleichzeitig zum Gott. Das ist ja diese widersprüchliche und für mich interessante Art, an die Sache heranzugehen. Dass ich die Ursache deiner Wege bin, querens mesi distillatus. Du hast mich gesucht und bist müde geworden, hast dich niedersetzen müssen vor lauter Geh, weil er wieder alle nicht gefunden hat. Damit wird aber dem Gott, dem Menschgott, wird zugeschrieben, dass er ein Bedürfnis hat, mich zu suchen. Das heißt, es kommt auf einmal eine Reziprozität herein. Also das heißt, Gott und Mensch, also wir Menschen und der Mensch gehören Gott, sind aufeinander angewiesen, so wie der Richter am Angeklagten, wie der Arzt am Patienten, wie der Lehrer am Schüler. Es muss eine Reziprozität sein, das heißt, ich kann mir nicht mehr denken, nach dieser Menschwerdungsgeschichte, dass der Gott sozusagen sich langweilt, allein. Das geht immer mehr. Wenn du dich mit diesen Gedanken anzufreunden vermagst, sind tröstliche Sachen drin, mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen. Und diese ganzen bösen Sachen, das ist dann wieder ein ganz eigenes Kapitel, das kann ich jetzt nicht mehr erörtern. Da habe ich eine Quelle aus dem 5. Jahrhundert ausgegraben, die sehr schön ist und sehr ketzerisch ist, dass sich das Böse in einer Wiederherstellung des guten Anfangs verklumpt in einer Art Weltenbrand, das sind natürlich Spekulationen und wie soll man sagen, Metaphern. Und das zum Schluss kein Himmel, kein Höhe und kein Fegefeuer gibt und sogar der Hitler kommt irgendwann einmal in eine Vereinigung, Allvereinigung, aber der Herr ist auf zum Reden. Aber nur damit Sie sagen, man kann mit einer Menschwerdungstheologie kann man auch das Böse halbwegs, wohlgemerkt, das ist ein Lieblingswort von mir, halbwegs zu einer Art Aneignung kommen, dass man nicht verzweifelt.
Bitte, da hinten war noch ein... Ja, Sie sind das, okay, bitte.
Wir haben zuerst von Heiligen gehört und von Priestern. Und ich wollte auch fragen, der Vielgötterglaube ob das nicht auch eine Erleichterung ist für das kulturelle Über-Ich an sich, dass sozusagen eine Instanz vielleicht mehr Wirkung zeigen kann.
Das ist eine gute Entschuldige, wieder nicht da ein Kompliment machen. Ich habe in Lateinamerika gibt es ein Indianerdorf mit einem komischen Namen. Das fällt aber nicht ein. Also ein Touristen-Eldorado. Ein Indianermarkt in Guatemala. Wie heißt denn das schon wieder? Chichicastenango, so heißt es. Chichicastenango. Da war ich. Und dort bin ich sofort sehr happy gewesen. Es gibt also ziemlich sichtbar eine katholische Kirche. Und vor der Kirche sind gestanden die Männer und haben so angeschnittene Konservendosen mit einem Weihrauch drin geschwungen. Und es war eigentlich gar kein Feiertag. Das machen sie sozusagen als Gewohnheit. Also ich gehe rein, der Mittelgang war mit Gras bestreut. Und links und rechts waren Heilige aufgestellt. Okay. Vorne ist ein Paar gekniet an der Kommunionbank. Dahinter ist weiß nicht was, ein Mesner oder so ein halber der Geistlicher und hat in ein Fest diesen Schnaps aufgeschüttet, nicht so wie das dort üblich ist, und sie gesegnet. Und ich habe eine Atmosphäre gespürt, dass ich am liebsten dort eine Stunde sitzen blieb. Und habe ich mich dann ein bisschen erkundigt über das Vivos waren und habe vernommen, dass diese Indios Folgendes machen. Wenn ein Heiliger oder eine Heilige da, also nicht, dann, da ist das Mittelschiff und links und rechts stehen sie nicht, je fünfe oder was. Wenn die nicht funktionieren, dann werden sie das nächste Mal umgedreht. Und wenn das auch nichts nutzt, kommen sie in Köller und werden ersetzt. Das ist ein Punkt, wo ich sage, Erleichterungen. Das heißt also, es ist diesem Katholischen, das Katholische ist ja wirklich, wirklich durchwachsen vom Heidentum. Das wissen wir doch alle. Das sind alte, Sie brauchen sich nur einmal einen Bischof anschauen, mit seinen Zipfelmützeln, und das ist Ägypten, reines Ägypten. Und sein Staberl. Das ist natürlich der Stab des Isis oder wie immer, des Horusfalken, was immer sie wollen. Das ist alles sehr, sehr alt, alles vorchristlich. Und damit senken wir unsere Herkünfte sehr tief hinunter, ins Unbewusste, ins Kollektive oder was immer. Und daher haben sie auf der anderen Seite in der katholischen, christlichen Theologie dieses Credo in Unum Deum, in einem Gott, Henateon, also bitteschön, 380 steht es bereits im Dings, und da sagt sofort der Papst oder der Bischof oder der Pfarrer oder der Katechet, gar nicht, nur keine Vielgötterei, ne? Dann machen sie Distinktionen, wie die Mutter Gottes rangiert in der Dings und die Heiligen. Das lernt man alles in der Katechese. In Wirklichkeit aber wird in dieser heidnisch-katholischen Welt wird Entspannung eingeführt. Das kannst du verteilen, deine Wünsche. Du gehst zum Antonius, wie sie gesagt hat, oder zum Judas Tadeus. Sehr, sehr populär ist der. Ist Antonius natürlich von Padua. Und so wie ich aufgestellt bin, will ich ja eigentlich auch wissen, warum gerade der heilige Judas Tadeus, glaube ich, der Antonius, glaube ich, für die verlorenen Sachen.
Ja, der Antonius ist das, ja.
Wie kommt er dazu?
Ja.
Und da bin ich ziemlich sicher. Das ist Test. Das heißt also, er stirbt. Der heilige Antonius stirbt einmal, nicht? Das muss er ja. Und dann gehen die Frauen mit ihren asthmatischen Kindern oder was immer zum Grab. Und das Kind hört zum Husten auf. Es wird gesprochen. Und das nächste Mal, sehen Sie, so entsteht ein Heiligenkult, entsteht durch Tests, durch Trial and Error. Ich glaube, das ist wirklich so. Und wenn sich dann die Fälle häufen, dass der entflogene Kanarivogel oder ein Ring oder was immer heute halt nicht verloren ist, heiliger Anton, das kriegst du eine Kerze, nicht? So machst du das. Und es funktioniert, mitunter geht schon, nicht? Dann hast du so ein das lässt tatsächlich rational argumentieren. Es kommt hier, muss ich jetzt die Sozialwissenschaft vor, um Entlastungsangebote an das kollektive Unbewusste. Ne? Okay.
Bitte, da eine Frage?
Ja, es ist ein Aspekt noch nicht angesprochen worden, und zwar das Thema Heilige und Politik und Heilige und Widerstand. Sie haben jetzt ein paar Mal Auschwitz erwähnt und mir fällt der Maximilian Kolbe ein, der wie bekanntlich für einen Familienvater sein Leben geopfert hat. Das kann man eigentlich schwer ironisch argumentieren in dem Fall. Oder, ich sage mal, unser Franz Jägerstätter, der sich auch nicht gegen das Böse, aber immer gegen Hitler ausgesprochen hat, als einfacher Bauer. Also den Aspekt heilige Widerstand, heilige Politik möchte ich noch ein bisschen behandeln.
Ja, da muss dann Widerstand leisten. Also ich habe sogar den Satz gewählt in meinem Buch, in der Politik gibt es keine Wunder. Das war natürlich auch wieder eine Frechheit, aber im Zusammenhang mit dem Chichikas Tonango Passage, die ich gerade erzählt habe, habe ich dann geschrieben, die Rigoberta, wie heißt es, Menchu, glaube ich, nicht so ähnlich, die hat ja irgendeinen Friedensnobelpreis gekriegt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also, die Sekaturen gegen die Indios, da helfen weder diese Weihrauch-Geschichten, noch also die 23 Vaterunser und Hokus Pokus und Maria, Josef und so weiter, sondern da musst du Widerstand leisten. So wie diese Rigoberta Menchú, das heißt organisieren, die Indios organisieren und zum Widerstand aufrufen und dann, das wisst ihr alles, wie das geht, nicht? Haben wir ja mittlerweile schon ein bisschen Erfahrung, was ist ein Streik, was macht man einen Hungerstreik, macht man keinen Hungerstreik, müssen wir uns zusammentun und dann wird geschossen unter Umständen und fallen ein paar um und sind tot, das ist auch so notwendig, aber ich habe den Eindruck, wenn man den Wunderglauben strapaziert, dann wirst du politisch ein Problem haben. Also mit anderen Worten, solche Leute wie der Kreutler jetzt da, ist er jetzt wieder in Österreich, glaube ich, nicht? Der Kreutler. Oder naja, bitte, Moment einmal, wir dürfen ja auch nicht ganz vergessen, dass das in Leipzig, diese vor dem Mauerfall. Na also, das ist aber nicht, also jetzt, dass die Großmutter wieder gesund wird, sondern das sind also Anhaltspunkte in der durchaus im biblischen Glauben, let my people go, ne, das wissen wir nicht, also das heißt also, hier ist Exodus angesagt und Widerstand gegen den Pharao oder wie er heute gerade heißt, nicht? Also habe ich das hoffentlich ein bisschen zurechtgerückt.
Bitte hier eine Frage noch.
Bitte, wieso betont die katholische Kirche so die Jungfräulichkeit der Mutter Jesu? Wenn sie verheiratet war mit Josef, hat sie wahrscheinlich auch mehrere Kinder noch nachher gehabt.
Also diese Jungfrauengeburten waren im gesamten Mittelmeerraum verbreitet als eine Form einer Gotteszuschreibung. Also ich weiß jetzt nicht auswendig, das war normal. dass man einem Herkules oder irgendwem anderen, einem super Halbgott oder was immer, eine solche wunderbare Geburt zugesprochen hat, die dann später dann verschriftlicht wurde. Die Leute waren, glaube ich, damals überhaupt nicht deppert. Die haben schon gewusst, dass man ein Kind nur kriegt, wenn ein Mann dabei war. Und das ist nicht von... Aber sie wollten damit etwas sagen, etwas ausdrücken, etwas Bestimmtes sagen, dass wir dann halt arrogant, wie wir sagen, das ist ein Blödsinn oder ein Mythos oder ein Märchen oder was immer. Die haben den Leuten durchaus unterscheiden gewusst, was Sache ist und was Zuschreibung ist. So. Und daher hat man diese Mutter Gottes unglaublich stark gemacht im Laufe von Jahrhunderten natürlich. Und hat aus diesem Bauernkind, könnte man fast sagen, nicht, die natürlich einen Mann gehabt hat, sonst war sie ja nicht gewesen, eben diese Artemis gemacht, also diese dreifache, das ist ja uralt, die junge Frau, die noch keinen Mann gehabt hat, die reife Frau, die also schon die Kinder gekriegt hat, und dann die alte Frau. Das ist immer da, oszilliert das herum. Und so kannst du es vielleicht vom künstlerischen Kollektiven her ein bisschen verstehen. Nur, wenn es das jetzt kirchenamtlich aufputzt, indem es das eindruckst in den Leuten und sagen, ja, das muss man glauben, und wenn man es nicht glaubt, dann ist man eben deppert oder hat eine Sünde gemacht, so wie es die Vorher im Frühjahr gesagt haben, nicht? Sobald wird es unerträglich für einen häufig gebildeten Menschen. Also sobald diese, ich habe eigentlich den Eindruck, dass der katholische Körper ganz körperlich tätowiert ist mit Sexualität. Und immer mit einem negativen Vorzeichen, wodurch es noch viel interessanter wird. Das ist für mich sehr interessant, nicht weil ich es ja selber damit auch zu tun hatte. Und diese Ausschließlichkeit, diese Betonung, diese Akzentuierung der Sexualität wird natürlich durch diese Jungfräulichkeit, also durch diese gewissermaßen körperlose Frau, die nichts zu tun hat mit diesen ganzen Schweinereien, implantierst du in diesen Körper, in diesen Gesellschaftskörper, nicht Kirche, implantierst du ein doppeltes Frauenbild. Du hast die Pfui-Frau, die unglaubliche Schweinereien macht, das ist sozusagen die Hure, und oben hast du dann die unerreichbare Jungfrau, heilige Mutter Gottes. Und im normalen Leben bist du irgendwo dazwischen, ne? Und hast ein Problem als Mann. Auch als Frau.
Moment, der Herr da hinten, bitte.
Mir ist gerade der Elias Canetti eingefallen.
Der Elias Canetti.
Mit Masse und Macht.
Ja.
Und ich war gerade jetzt in England eine Sendung über einen Rolling Stones Gitarristen gesehen, wo der erzählt hat, dass er sich fürchterlich geschreckt hat, wie die Leute auf einmal mitgegangen sind und was da rausgekommen ist. Das waren jetzt zwei Themen leider.
Was meinst du mit dem zweiten Thema? Worüber ist die Rolling Stones sind erschrocken, hast du gesagt.
Die sind erschrocken, ja. Weil es durch diese Lautstärke ein Massenerlebnis zustande gekommen ist, wo es dann sogar Tote gegeben hat.
Gut, das ist einmal ein Kapitel. Und was soll ich da dazu sagen? Es fällt mir schon was ein dazu. Nicht? Franz, du hast natürlich einen sehr wunden Punkt der Geistlichkeit angesprochen. Das ist schon richtig. Das habe ich einfach schon, glaube ich, schon seit 40 Jahren, das Begriff, seit ich eben Kaplan in Otterkring und in Kapfenfavoriten war in Wien, sind die Leute eben nicht in die Kirche gegangen, sondern sie haben einen Ausflug gemacht, sind schwimmen gegangen und haben nicht an die Mutter Gottes gebetet, sondern haben an Toto Zwölfer wollen. Also das habe ich schon alles begriffen gehabt. Das heißt, ich habe mich erlebt als junger Priester als überflüssig und habe begriffen, dass ich mit einer gewaltigen Konkurrenz zu tun hatte. Nämlich zum Beispiel mit dem Fußballstadion oder mit der Tour de France oder mit den Olympiadischen Spielen oder mit dem Jazz, Pop, nicht? Stadion voll. Ich bin froh, wenn ich da 130 Damen und Herren, also da bin ich schon happy. Das ist ja kann überhaupt keine Relation mehr. Es hat einer von diesen Popmusiker gesagt, er ist froh, glücklich und dankbar. Ich glaube, der einer von den Letzten, dass er nicht schon tot ist. Und das Gefährlichste war der Ruhm, nicht das Rauschgift, was er angeschluckt hat, sondern der Ruhm war persönlichkeitsverändernd. Das heißt, es gibt mittlerweile ein derartiges Angebot, Alternativen zu dem, was der Pfarrer in der Kirche macht, dass er natürlich schon lieber gelegentlich ein Wunder wirken würde. Oder fliehen.
Hans, bitte.
Ich hätte noch eine Frage zu Ihrer persönlichen Einstellung. Ich bin noch nicht sehr schlau geworden aus Ihren Ausführungen teilweise und ich erlebe das auch recht kontrovers, weil Sie viele Ihrer Ausführungen sehr ironisch oder teilweise zynisch beschreiben. Ich hätte jetzt folgende Frage. Sie sind ja eigentlich ein Teil des Schiffs und teilweise nicht. Sie kommen ja eigentlich aus der klassischen Ausbildung, sind aber jetzt nicht mehr wirklich ein Teil davon, weil Sie eigentlich sich in einer Form, ich kenne Ihre Bücher nicht und die Geschichte nicht, eigentlich sehr sich überworfen haben und dann eigentlich ein Teil einer anderen Seite sind. Sie vereinen damit eigentlich zwei sehr gegensätzliche Seiten, Religionen an und für sich und vor allem die katholische ist vermutlich nicht ganz uneinfach mit ihren positiven und negativen Seiten. Was mich dabei interessieren würde, gibt es positive Seiten, wo Sie sehen, so geht's weiter oder das hat einfach sein Ablaufdatum überschritten? Wie würden Sie jetzt, ich weiß gerade, die nächsten 50 Jahre skizzieren, für die katholische Öffentlichkeit, falls es so eine gibt, wann es nach Ihnen ginge?
Danke. Da haben Sie genau das gesagt, was ja mein Problem ist. Ironie, soweit sie überhaupt noch verstanden wird in unserer televisionären Gesellschaft. Ironie ist eine Form, mit Misslichkeiten, mit Verhältnissen umzugehen, die nicht durch Worte erledigbar ist. Also zum Beispiel den päpstlichen Primat. Der ist unbiblisch, das wissen wir alle, und da können wir noch einmal ein Bild schreiben und noch einmal der Herr Küng aufmarschieren. Das hält einfach Stand. Das bleibt, solange es geht. Und aus dieser Widerständigkeit realen Verhältnisse, in dem Fall der katholischen Kirche heraus, erlebt der Intellektuelle, in meinem Fall, der sich einfach nicht alles gefallen lässt, kopfmäßig, erlebt er einen Frust und wird ironisch. Er muss es werden, den ich fast sagen. Das heißt also, er hat auf der einen Seite eine Anhänglichkeit, von der er selber sicher weiß, dass es vertrottelt wäre, die Kindheits- und Jugendgedanken für Blödheit zu halten, in meinem Fall. Ich rede es von mir, ne? Also dann, es gibt natürlich auch Kollegen, Geistliche, die das alles am Hut geschmissen haben, Hut drauf geschmissen haben und so tun, als ob sie Toren gewesen wären mit 20 oder 30 Jahren. Und jetzt sind sie gescheiter geworden. Das ist nicht meine Sache. Das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite haben sie, das sind tatsächlich Widersprüche, die nicht mir persönlich anzulasten sind, sondern den Verhältnissen. Habe ich mich da verständlich ausgedrückt? Jetzt haben Sie mich aber auch nach einer Prognose gefragt. Also die Art und Weise, wie ich auftrete, mündlich und schriftlich, ist in der Tat eine widersprüchliche und ich bringe die Leute daher zum Lochen, Gott sei Dank, sodass also hier eine Form der Prosa etabliert wird, die es in aller Bescheidenheit gesagt im ganzen deutschen Sprachraum theologisch nicht gibt. Das ist sowas von langweilig. Auch unter den sogenannten fortschrittlichen Theologen, sogar unter Befreiungstheologen. Die Prosa ist nicht zum Lesen. Sie hat lange Sätze und schaut immer und links und rechts, ob es nichts Falsches sagen. Das spürt man alles, wenn man literarisch gebildet ist. Jetzt haben sie also von mir wissen wollen, ob ich jetzt als eigentlich ein 80-Jähriger, der zumindest einmal mit 20 Priester werden wollte. Und zwar ernst. Das sind also jetzt noch 20 und wie viel ist 80? 60. Das sind 60 Jahre. Ne? Und ich habe in diesem meinem Leben, und zwar ohne mein Zutun, außer dass ich meinen Verstand benutzt habe, nur ganz seltene Perioden, ist schon fast so, ja, vielleicht die 2-3 Jahre Konzil, müsste ich sagen. Also in der Zeit, 62 nicht, war das ist angegangen, Johannes Paul, Johannes 23, ich reiß die Fenster auf, jetzt geht's dahin, jetzt werden wir mal ein bisschen, jetzt schauen wir, dass wir weiter tun, nicht so ungefähr, nicht? Und das war eine Stimmung, das war eine Aufbruchstimmung unter uns. Also ich habe Kollegen, habe ich gesehen, der Kollege von mir, der war, hat mich vorhin begrüßt, SOG, Priester, Solidaritätsgruppe von den Priester, das hat sich damals geformt, zum Schluss haben wir dann geglaubt, dass die Frau so bald heiraten vielleicht, nein, so ungefähr, nicht? Das ist sehr rasch, also für mich ist da... Für mich ist eigentlich da, naja, 75er Jahre, grob gesprochen. Da ist der Kardinal König zurückgetreten, der Karl Rahner ist gestorben und der Otto Mauer. Todesjahr 74, glaube ich. Und da war für mich eigentlich eine gewisse Munterkeit, war schon zu Ende. Das geht natürlich auch parallel zu den russischen Panzer in Prag, zur Ölkrise, also da können wir jetzt lang drüber reden. Das heißt, ich habe in meiner Biografie, und zwar ohne mehr zu tun, erleben müssen Verfall. Abwärtstendenz. Und ich kann jetzt nicht da in der Gemütlichkeit sagen, in 23 Jahren, ich bin der Prophet, fasst euch in Geduld, liebe Damen und Herren, geht's wieder bergauf. Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich Spurenelemente sehe von einer Erneuerung, ja, danke, ja. Spuren, merkwürdigerweise ausgerechnet in Indien, bei manchen Jesuiten, die sind sehr gut aufgestellt, aber das ist ein anderes Kapitel, aber auch in Österreich. Also das wir sind Kirche, das hat uns die ganze Welt noch gemacht. Da waren wir nicht so schwach drauf. Also natürlich werden die Zahlen weiter sinken. Es wird ja auch viel unternommen, dass sie sinken. Oder? Von den Missbrauchsgeschichten wurde ich persönlich vollkommen überrascht. Ich schwöre es Ihnen. Ich habe das einfach nicht gewusst, was gerade in die Klöstergeschichten da alles passiert ist. Es wird also einiges noch passieren, aber verdrossen bin ich merkwürdigerweise nicht. am Ende dieses, oder heute zumindest mit 80 Jahren. Ich weiß nicht warum.
Das, gar nicht langweilig kann, ist das Buch, das Adolf Holt geschrieben hat, und das habe ich vor kurzem selbst gelesen, Wie gründe ich eine Religion? Sehr zu empfehlen, also sehr, sehr interessant, wenn ich das einflechten darf. Gibt's noch Fragen, bitte?
Die letzten.
Die letzten? Eins, zwei? Hier? Ja, bitte.
Wenn ich gehört habe, dass diese Tendenz zum Zerfall ist, denke ich, ist es nicht auch im Rahmen des Lebens so, dass etwas sterben muss, damit Neues, und Sie haben ja gesagt, es sind da, und für mich ist es einfach auch ein Zeichen der Hoffnung, dass schon das, was uns Menschen tief bewegt, aber auf einer anderen Ebene wieder wird leben können oder sein können.
Ah, da fällt mir was ein. Ja, danke. Ich habe vorhin einen Brief bekommen, das muss ich Ihnen noch erzählen. Hier und da kriege ich wirklich einen Leserbrief, wo ich selber baff bin. Das ist eine Frau, schätze sie, sie hat sich weiter nicht vorgestellt, habe 3 oder 4 Briefe von ihr, schön am Computer geschrieben, hat sie sich alle ihre Probleme, Widersprüche mit dem katholischen Glauben von der Seele geschrieben. Und einer dieser Briefe, sie stammt aus Tirol und hat angedeutet, dass sie verheiratet ist und 3 Kinder auf die, also aufgezogen hat, und lebt, arbeiten tut sie in irgendeinem Altenheim oder so einem geistlichen Institut, so irgendwo. Was genau war es? Das hat sie nicht geschrieben und ich habe auch nicht gefragt. Also wieder einmal ist sie mit einer Klosterschwester in diesem Haus übers Kreuz gekommen, weil sie sich also zerstritten haben über Gottes Vorsehung und das Gute und das Böse und solche Sachen halt, ne? Und dann hat sie vor dem Haus eine Zigarette angezogen, diese Frau, und ist ihr durch den Kopf gegangen, das Bibelzitat, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das kennen uns wahrscheinlich eh alle. Ne? Das steht in der beim Propheten, weiß nicht bei wem jetzt auswendig, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und wir haben gelernt, dass es so aufzufassen sei, dass der Gott sagen will, den Tempel braucht es gar nicht, ihr sollt gütig sein zu den Witwen und Waisen. Das ist mir viel lieber, wie diese ganzen Tempelgeschichten. So haben wir es gelernt und so hat es auch diese Frau aufgefasst. Wird übrigens auch von Jesus zitiert, als tempelkritische Barmherzigkeit will ich und nicht opfern. So. Dann sitzt die Frau mit ihrer Zigaretten vor den Dings da, vor der Anstalt, und auf einmal passierte Folgendes: Ich bin zunächst erschrocken, schreibt sie dann. Was wäre, wenn der Gott das ganz anders gemeint hätte, nämlich, ich, Gott, brauche eure Barmherzigkeit. Und da ist mir wirklich anders geworden, dass einer, also sicher keiner Theologin, das war es nicht, sie hat sich schon beschäftigt damit, einer normalen Menschen sowas einfällt, was, wenn man es wirklich einmal ein bisschen weiter denkt, ziemlich früh am Kopf steht. Der Gottesbegrifflichkeit steht ziemlich früh am Kopf. Ne? Wenn der Gott unsere Barmherzigkeit braucht, dann schauen wir irgendwie anders aus der Wäsche. Und das, was die Dame jetzt gesagt hat, nicht? Das ist für mich, da bin ich vielleicht ein bisschen verrückt, ein Signal, ein wirkliches Signal einer Lebenskräftigkeit. Dass eine Frau aus Wehr, so heißt es dort, das Kaftor, das die Ruhe, auf etwas draufkommt, was der jüdische Philosoph Hans Jonas mit anderen Worten auch so gesagt hat. Also wenn sowas passieren kann, dann bin ich überhaupt nicht schlecht aufgelegt.
Ja, 2 Fragen haben wir noch. Stimmt das? Nein, keine. Okay. Keine Frage. Oh doch, hier ist noch eine.
Also die letzte Frage.
Das Thema Auferstehung. Wie ist das zum Deuten oder was ist Ihre Meinung dazu?
Das mit der Menschwerdung habe ich eh schon gesagt. Wenn es das mit der Menschwerdung, wenn du dich anfreund, ich sage das noch einmal, das ist ein Ausdruck, der unbelastet ist. Wenn du dich mit dieser, die anfreunden kannst, das, ich fürchte, das ist so wie mit der Quantentheorie, die Sache mit der Menschwerdung. Es gibt vielleicht nur 5 Leute, die es wirklich verstehen, aber bitte, das ist ja nicht beigesagt. Dann hast du kein Problem mehr. Weil dann bist du nämlich mit der Menschwerdung im Konzept, bist in der Ewigkeit. Also ohne Zeit. Du bist, Zeit fällt weg. Dann hat Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit schon im Auge gehabt, natürlich wird da vorher gesprochen, er will unbedingt der Mensch werden. Das heißt, das ganze Werkel geht in Betrieb, und zwar nicht als Intelligent Design, sondern als Amore, als Liebe, Liebesquelle, als Liebessehnsucht geht das Werk in Betrieb und dann können die Menschen kommen, bis es halt so weit sein, und können wieder verschwinden und sind dann 1 Milliarde oder sind, entschuldigen, was habe ich gesagt, 100 Milliarden plus, was jetzt da dazu wächst und diese ganze Partie Menschen kommt zurück, das ist diese Apokatastasis-Lehre, die kann ich hier nicht ausführen, zurück in die Liebe, aber nicht als Wolken und Engel und so irgendwas. Und was machen wir mit dem Körper? Und ich kann darauf nur sagen, ich weiß es nicht. Aber ich kann zumindest in die Richtung denken, dass hier eine ultimative Geborgenheit andenkbar ist, ohne dass man sie auskunftgebend erörtern kann. Das ist, geht alles über die Menschwerdung. Für mich, zur Zeit.
Ja. Herr Holl, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich. Es war sehr, sehr interessant und danke auch euch und Ihnen für die vielen Fragen. Bitte bleiben Sie noch ganz kurz da. Ich habe noch einige Ankündigungen zu machen.
Ich muss mich auch noch bedanken. Weil für mich, ich sitze daheim und schreibe eine Zeile nach der anderen und ich weiß ja nicht, wie das wirkt und welche Bedürfnisse vorhanden sind. Aber heute, der heutige Abend, hat mir wieder ein bisschen Impetus gegeben, weiterzuschreiben. Danke Ihnen.